Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Einen wunderschönen guten Vormittag auch von mir, euch nach Hause. Schön, dass du eingeschaltet hast heute. Wir sind mitten in dieser Predigtserie Ich, Du und Wir, warum wir Kirche benötigen, um nicht zu bleiben, wie wir sind. Und ich fand es total spannend, als ich geguckt habe, mit welchem Thema ich mich beschäftigen darf in dieser Predigt. Und als ich den Text gesehen habe, und wir können ihn hier mal in der Präsentation zeigen, muss ich erstmal ein bisschen schlucken. Es ging um einen Text in Hebräer 10. In Hebräer 10, in den Versen 24 und 25 steht: Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und als ich diesen Text gelesen habe, ist mir eine Geschichte eingefallen. Und zwar eine Geschichte, die vor ungefähr fast sogar genau 9 Jahren passierte. Ich war damals noch in meiner Heimatgemeinde, dort, wo ich auch zum Glauben gekommen bin, und habe dort viel in der Jugendarbeit mitgearbeitet, und wir standen gerade kurz vor einer großen Veranstaltung. Wir wollten so eine Art Straßenfest veranstalten, wo wir Musik hatten, wo wir eine Predigt hatten und ganz viele Sachen, ganz viele Leute aus der Stadt kommen sollten. Und irgendwie war ich in der Zeit ein bisschen unzufrieden. Ich war unzufrieden, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die Leute so mitgezogen haben, wie es eigentlich sein sollte, wie ich es mir erhofft habe, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann war ich dort dran, das Thema in der Jugend zu machen. Und ich habe überlegt, was mache ich? Und ich dachte, okay, ich muss jetzt mal richtig auf den Tisch schauen. Ne? Jetzt muss mal richtig was passieren hier. Und ich habe mir diesen Text ausgesucht. Ich habe damals vor allem diesen Vers 25 mir rausgenommen und habe darüber gepredigt. Und ich wollte es richtig energisch machen. Ja, ich habe so gedacht, wenn ich es nur energisch genug mache, wenn ich nur energisch genug, kraftvoll genug diese Worte rüberbringe, dann werden es ja endlich alle checken, worum es hier überhaupt geht. Ne? Ich habe gesagt, Leute, wir müssen zur Bibelstunde kommen, wir müssen dafür beten, wir müssen zur Gebetsstunde kommen. Es kann nicht sein, dass wir nicht zu den Veranstaltungen kommen und so weiter und so weiter. Und ich habe schon während des Themas, weiß ich heute noch, gemerkt, okay, irgendwie ist das, was du gerade hier sagst, nicht wirklich das Wahre. Und nach dem Thema kam, weiß ich noch, mein bester Kumpel auf mich zu und meinte, also ich hatte während des Themas das Gefühl, als würdest du hier gleich um dich schlagen. Und das ist irgendwie keine sehr ehrenvolle Geschichte über mich, an die ich mich gerne erinnere. Aber als ich so jetzt darüber nachgedacht habe, sind mir 2 Sachen eingefallen, 2 Lektionen im Nachhinein, die ich daraus lernen kann. Erstens, Auslegungen von Texten sind sehr oft abhängig von Umständen und Erfahrungen. Ich habe meine damalige Erfahrung in diesen Text reingebracht und wollte unbedingt das rüberbringen, was mir gerade wichtig war. Die 2. Lektion ist aber viel bedeutsamer und das, worum es heute auch geht. Die Art und Weise, wie ich die Menschen damals motivieren wollte, war nicht das, wie es sein sollte. Ich habe nach dem Prinzip gepredigt, wenn ich nur laut genug schreie, wenn ich nur kraftvoll genug rede, dann werden es ja hoffentlich alle verstehen. Aber das Prinzip, je lauter ich schreie, desto mehr wird auch gehört, ist nicht das, was bei Gott zählt. Wir wollen heute über das Thema reden, eine Kirche, die motiviert. Eine Kirche, die dazu motiviert, Veränderung zu erfahren, Veränderung auszuleben unter den Menschen, die wir kennen. Veränderung auszuleben in der Stadt, in der wir leben, in dem Kontext, in der Umgebung, in der wir sind und uns befinden. Aber ich weiß heute und auch während der Predigtvorbereitung, das, was ich damals gemacht habe, war nicht das, was die Bibel uns sagt. Und genau darüber wollen wir heute reden. Und ich möchte uns die Frage stellen, wie können wir wenn ich so, wenn ich einfach frontal von vorne in dieser Art und Weise, wie können wir sonst eine Kirche sein, die motiviert dazu, Veränderung zu erfahren? Und ich möchte uns mit hineinnehmen in diesen Text, aber ein paar Texte, paar Verse vorspringen oder zurückspringen, in dem der ganze Abschnitt eigentlich anfängt. Der Abschnitt dieser Verse, die wir eben gelesen haben, geht eigentlich los in Vers 19. In Vers 19 steht, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. Und wenn wir diese Verse, die vielleicht erstmal so ein bisschen sperrig, vielleicht ein bisschen fremd, mit vielen Wörtern, mit denen wir vielleicht nicht wirklich was anfangen können, gespickt ist, mal uns genau anschauen, und ich habe auch zwei Wörter hier unterstrichen, die wichtig sind, weil und, also eine doppelte Begründung, daraus lässt sich im Prinzip rauslesen, was ganz wichtig ist bei einer Kirche, die motivieren möchte. Das Prinzip ist, vor dem Tun steht immer das Sein und vor dem Sollen das Haben. Vor dem Tun steht immer das Sein und vor dem Sollen steht immer das Haben. Wenn du dir mal so ein paar Briefe von Paulus im Neuen Testament durchliest, dann wirst du sehen, überall dort, wo Paulus irgendeine Forderung stellt, irgendeine Anweisung, irgendein Gebot gibt, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass er irgendwo vorher darauf aufbaut, was wir als Christen schon haben, welche Beziehung zu Gott wir schon haben, welche Gnade wir von Gott Tag für Tag erfahren, welche Gnade er uns in Jesus Christus gegeben hat. Und so ist es auch hier. Er fällt nicht mit dem Tür in die ins Haus und sagt, hey Leute, bitte jetzt nicht hier immer die Versammlungen verpassen, bitte nicht immer hier rumschlendern, sondern hey Leute, wir sollen gute Werke tun und zur Liebe anreizen und so weiter. Nein, womit Paulus hier anfängt, ist erstmal zu sagen, wer sind wir überhaupt? Was haben wir überhaupt für einen Zugang? Was ist überhaupt unsere Identität? Was sind unsere Vorrechte? Wer sind wir überhaupt? Und er macht das doppelt. Er sagt, weil wir denn nun, liebe Brüder, einen Eingang in das Heiligtum haben. Und der zweite Punkt, den wir sehen, weil wir einen Hohepriester haben. Und das ist ja eigentlich eine Sprache, die uns vielleicht ein bisschen fremd ist. Ja, wenn du nicht gerade irgendwie Kenner, Experte oder Interessent des antiken Judentums bist, dann wird das vielleicht für dich ein bisschen fremd sein. Deswegen möchte ich diesen Kontext ein bisschen erklären. Es geht darum, dass die Juden im Alten Testament und auch darüber hinaus noch später den Tempel hatten. Der Tempel war eigentlich der Inbegriff von Gottes Gegenwart. Ja, wenn man irgendwo Gott begegnen wollte, dann ist man in den Tempel gegangen, hat dort geopfert, hat dort seine Opfer dargebracht. Und in diesem Tempelbezirk, in diesem ganzen Gebiet, gab es noch ein bestimmtes Gebäude oder einen bestimmten Ort, der hieß das Allerheiligste. Das Allerheiligste, da durfte im Alten Testament nur ein einziger Mensch rein und das auch nur einmal im Jahr, nämlich der Hohepriester. Dieser Hohepriester ist also stellvertretend für das ganze Volk, hat sich erst gewaschen, hat ein paar Rituale gemacht und so weiter, um sich vorzubereiten auf die Gegenwart Gottes und ist dann in dieses Allerheiligste getreten und hat dort ein stellvertretendes Opfer für das ganze Volk dargebracht. Und nun sagt dieser Text uns, nein, wir haben nicht einen Hohepriester, der jetzt für uns diese Tat vollbringen muss, sondern der wahre Hohepriester ist Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und als einmaliges Opfer das getan hat, was nicht Jahr für Jahr wieder wiederholt werden muss. Und deswegen können wir freimütig, sagt dieser Text, also in Freiheit, ja, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass ich jetzt irgendeine Strafe dafür bekommen muss, wenn ich in die göttliche Gegenwart treten muss, können wir zu Gott kommen. Wir haben einen Zugang zu Gott. Der Vorhang der Wahrheit wurde zerrissen, sodass wir sagen können, Gott, ich bin dein Kind. Und ich darf, wenn ich möchte, in deine Gegenwart treten und mich dort verändern lassen. Aber was hat das jetzt mit Motivation zu tun? Ich glaube, genau das, was ich eben erzählt habe und was uns dieser Text sagen möchte, ist das, was mir damals gefehlt hat, als ich versucht habe, meine Jugendgruppe zu motivieren. Ich habe es gut gemeint. Ich hatte ein gutes Ziel vor Augen. Ich wollte motivieren, ich wollte anreizen, anspornen dafür, dass wir mehr tun, dass wir eine richtig gute Veranstaltung haben werden und Menschen für Jesus begeistert werden. Aber dieser Punkt hat mir gefehlt, weil es mir nur darum ging, das Verhalten der Menschen zu ändern, aber sie nicht näher zu Jesus zu bringen. Mir ging es um das Prinzip Tun vor dem Sein. Und ich wollte das Sollen vor dem Haben. Aber der Text sagt uns genau das Gegenteil. Erstmal geht es darum, wer sind wir überhaupt? Was haben wir überhaupt für einen Gott? Wer sind wir überhaupt in Christus? Und diese Zustände sind letztlich die Grundlage für die Aufforderung, die der Text danach ausspricht. Und wir können eine Folie weitermachen. Und ich finde es super interessant, wie dieser Text aufgebaut ist. Ja, wir hatten eben dieses, weil wir einen Zugang zu Gott haben in das Heiligtum, weil wir diesen Hohepriester haben, diesen Vermittler zwischen Gott und Mensch. So lasst uns. Und es ist nicht mal, jetzt macht ihr, sondern es ist in Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben. In Vers 23, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns hinzutreten. Er sagt, weil wir einen Zugang zu Gott haben, weil wir einen Hohepriester haben, lasst uns doch hinzutreten in diese Gegenwart Gottes im Glauben. Und eigentlich ist dieses Zutreten im Glauben der Inbegriff des christlichen Lebens. Weil wir zu Gott kommen können im Glauben, dass er das tut, was er uns verheißen hat und dass er ein guter Gott ist, der eine Beziehung mit uns haben möchte. Doch nicht nur das, wir sollen auch festhalten. Wir sollen festhalten an der Hoffnung, die wir haben. Und der Text macht das ganz deutlich, die Umstände, in der sich die Gemeinde oder die Adressaten damals befanden. Es waren Umstände, die von Verfolgung, die von Bedrängnis, die von Ungewissheit gekennzeichnet waren. Und viele Dinge, die wir heute in dieser Zeit vielleicht nicht in der Intensität wahrnehmen, können wir aber in anderen Lebensbereichen erkennen. Wie sieht meine Zukunft aus? Wird meine Arbeitsstelle diese Zeit überleben? Werden Menschen, die vielleicht krank geworden sind, wieder gesund? Haben Beziehungen gelitten unter dieser ganzen Situation, in der wir uns gerade befinden? Und genauso sagt uns dieser Text heute, lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten. Doch vielleicht denkst du, ich habe jetzt schon eine lange Zeit versucht, hinzuzutreten. Immer wieder bin ich im Gebet, im Bibellesen, in Gesprächen mit Menschen vor Gott getreten und irgendwie habe ich nichts gemerkt, keine Veränderung. Es ist alles geblieben, wie es bisher immer war. Es kommt nichts bei rum. Ich kann dieses Festhalten an der Hoffnung nicht mehr machen. Es klappt nicht mehr. Und ich glaube, der Autor dieses Textes hat das genau antizipiert, weil etwas fehlt. Ja, ich kann immer wieder hinzutreten als Person, als Christ, als Gläubiger. Ich kann immer wieder versuchen, festzuhalten. Aber was der Kern eigentlich ist, ist der Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Ich möchte euch eine Geschichte aus einem Film erzählen und wir können das Plakat von damals mal anwerfen. Der Film heißt Collateral. Collateral aus dem Jahr 2004. Da ging es um diese beiden Personen, ja, gespielt von Tom Cruise, einem Serienkiller oder einem Auftragskiller damals. Ja, ist jetzt natürlich Fiktion, war ja nicht wirklich. Aber eines Abends in Los Angeles fuhr Max, die von mir aus gesehen hier rechte Person, mit dem Taxi. Ja. Er war Taxifahrer und hat gerade eine Person abgeliefert am Flughafen und auf einmal kam Vincent, gespielt von Tom Cruise, in das Taxi. Ja, und die beiden haben sich ganz normal unterhalten und so weiter. Und Vincent hat sich von Max gewünscht, ey, kannst du mich einfach zu 5 verschiedenen Adressen fahren? Ich springe da kurz raus, komm wieder rein und wir fahren weiter. Den ganzen Abend, du kriegst $500, wunderbar, stell keine Fragen, alles ist, alles passt. Ganz am Anfang dieser Beziehung zwischen Vincent und Max entsteht ein sehr, sehr interessanter Dialog. Max fragt Vincent, ey, bist du das erste Mal hier in Los Angeles? Und Vincent sagt, nee, ich war hier schon häufiger. Aber weißt du was? Immer, wenn ich hier ankomme, will ich so schnell wie möglich wieder weg. Ich hasse diese Stadt. Und Max fragt, warum? Das ist die Stadt, in der ich lebe, aufgewachsen bin. Und Vincent sagt, ey, ich habe letztens eine Geschichte gehört. Ich habe von einem Typen gelesen, der in einer U-Bahn gestorben ist. Er fiel dort einfach tot um auf seinem Sitz. Und er sagte, 6 Stunden lang fuhr dieser Mann mit der U-Bahn und keiner registriert es. Er saß 6 Stunden lang in dieser U-Bahn und niemand registriert es, dass dort ein toter Mann sitzt. Vers 24 sagt, und lasst uns aufeinander Acht haben. Und ich glaube, dieses niemand registriert es, ist genau das Gegenteil von dem, was uns dieser Text sagt. Ja, wir können hinzutreten. Ja, wir können festhalten. Und vielleicht kommt nichts bei rum. Aber letztendlich zählt doch und lasst uns aufeinander Acht haben. Wenn wir dieses Wort Acht haben uns mal anschauen, dann ist es ein Acht haben, das ein bisschen weiter vorne im Brief auf Jesus verwendet wird. Der Verfasser dieses Textes sagt, lasst uns Jesus wahrnehmen, lasst uns Jesus beobachten, lasst uns Jesus ganz genau reflektieren, wer er ist, wie er sich verhält, wer er für uns ist. Und genau das Gleiche sagt er als Aufforderung, lasst uns einander ganz genau wahrnehmen. Und vielleicht hast du jetzt diese eine Person im Kopf, bei der du vielleicht auch gesagt hast, niemand registriert es, dass diese Person hier ist. Niemand registriert es, wie es dieser Person geht. Wir reden schnell von Motivation, wir reden schnell davon, Dinge zu fordern. Aber das Wichtige ist doch, dass wir uns erstmal als Personen wahrnehmen, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir uns ganz genau beobachten und erkennen, wer ist diese Person überhaupt? Wie geht es dieser Person? Was ist die Geschichte dieser Person? Was sind die Stärken und die Schwächen, die er Tag für Tag mitbringt? Lass uns aufeinander Acht haben. Das zweite Prinzip ist, vor dem Fordern, vor dem Motivieren steht eigentlich immer das Sehen. Ich glaube, um eine Kirche zu sein, die sich gegenseitig motiviert, müssen wir eine Kirche sein, die sich gegenseitig sieht und aufeinander Acht hat, die sich wahrnimmt, die sich kennt. Und dabei geht es nicht um Big Brother is watching you, so nach dem Motto, wir bauen hier jetzt eine Überwachungskirche auf und gucken, was alle machen. Es geht darum zu sehen, wie es dem anderen geht und sich wirklich dafür zu interessieren. Am Ende dieses Films ist es so, dass die beiden, dass Max langsam merkt, wer Vincent wirklich ist, dass er ein Auftragskiller ist und die ganze Zeit Menschen umbringt. Und so verfolgt Vincent Max, weil er natürlich nicht möchte, dass er irgendwas ausplaudert oder ihn verrät, und sie jagen sich. Max flüchtet in eine U-Bahn. Vincent läuft ihm hinterher, mit einer Waffe gezückt. Es kommt zum Showdown. Max und Vincent schießen aufeinander und erstmal weiß man gar nicht, was passiert ist. Doch dann sieht man, wie Vincent, der Auftragskiller, getroffen wurde. Es ist ein ganz bewegender Moment, weil man sieht, wie er sich dann hinsetzt auf eine Bank, genauso wie die Person, über die Vincent vorher in der Geschichte geredet hat. Und in seinen letzten Atemzügen sagt er nochmal diese Worte: Niemand registriert es. Doch auf der anderen Seite sitzt dieser Mensch, dieser Max, und ist genau dabei. Und das ist so eine Art Hassliebe. Auf der einen Seite sind sie Kontrahenten, aber auf der anderen Seite verstehen sie sich auch. Und Max sieht diesen Mann. Ich glaube, wir müssen eine Kirche werden, die sich sieht. Eine Kirche, die aufeinander Acht hat. Und vielleicht bist du schon sehr häufig in den Gottesdienst gegangen und hast Menschen gesehen, die du vielleicht nicht kennst. Und die Person war schon 3 oder 4 Mal da. Und keiner hat sie gesehen. Vielleicht ist es in deinem Team so, dass du schnell dabei bist, Menschen zu versuchen zu motivieren. Und du meinst es gut, du möchtest das Projekt voranbringen. Aber vielleicht ist es an der Zeit, erstmal die Menschen zu sehen. Der Text sagt, lasst uns aufeinander Acht haben und uns dann anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ich glaube, wenn wir eine Kultur haben, in der wir uns gegenseitig sehen, füreinander interessieren und uns wahrnehmen, dann wird das automatisch eine Kultur sein, in der wir uns gegenseitig motivieren. Weil wir wissen, es geht in erster Linie darum, was wir haben und was wir sind. Und daraus fließt, was wir tun und was wir sollen. Weil wir in erster Linie eine Gemeinschaft sind, in der es darum geht, dass wir uns gegenseitig sehen. Und als gesehene, als wahrgenommene Menschen, als Menschen, für die sich andere Menschen interessieren, sind wir angespornt, Veränderungen zu erleben und diese Kirche, das Reich Gottes, voranzubringen und in andere Menschen zu investieren. Und dafür möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter, guter Gott bist. Ich danke dir für all das, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass wir einen Zugang zu dir haben. Ich danke dir, dass wir einen Hohepriester haben, einen Vermittler, jemanden, der zwischen dir und uns steht und uns sagt, dir ist vergeben. Ich bitte dich, dass wir lernen, einander zu sehen. Ich bitte, dass wir lernen, einander wahrzunehmen und uns wirklich füreinander zu interessieren, sodass eine Kirche entsteht, die motiviert ist, die Freude hat, Veränderungen zu erleben. Und dafür danke ich dir, Vater. Amen.